Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist der Kulturcafé zugunsten von Mensch Hamburg e.V. Guter Genuss für eine gute Sache. Das war gute Werbung.
Heute befrage ich Kim Pfann, die eigentlich eine Boutique in der Schanze betreibt. Ahoi Kim.
Hi Lars.
Liebe Kim, ich habe deinen Laden jetzt als Boutique gesagt. Das hat man in den 70ern gesagt, in einem Loriot-Sketch beispielsweise. Und du hast einen Modeshop in der Schanze, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und als ich da neulich vorbeigekommen bin, wir sitzen ja hier mit der Gunleute-Fabrik auch in der Schanze, habe ich auf einmal gesehen, du hast Törtchen da. Und selbstverständlich habe ich als Genussfreund sofort mir ein Törtchen gekauft. Und ich darf sagen, es ist eines der leckersten Törtchen gewesen, die ich zumindest in diesem Jahr verspeist habe. Wie kam das und wie ist die Lage bei dir?
Also auf jeden Fall freut es mich, dass dir die Törtchen geschmeckt haben. Ich habe mir wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja, wir haben ja den Lockdown seit Mitte Dezember. Seitdem darf ich meine zwei Läden gar nicht aufmachen als Damenboutique. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange es noch so weitergeht. Und irgendwas muss ich ja machen, weil die Miete muss ja reinkommen. Also habe ich dann angefangen zu backen. Habe dann kleine Patisserie-Törtchen gebacken und habe mir einen Kuchentresen gekauft, es in den Laden gestellt, habe Kuchen angeboten und ja, jetzt darf ich den Laden so wieder aufmachen, also indem ich dann Essen anbiete.
Du sagst das mit so einer Leichtigkeit, als wäre es total selbstverständlich. Wenn man Ahnung von Klamotten hat, kann man natürlich auch geiles, süßes Zeug produzieren. Du bist sowieso so ein bisschen im Zickzack-Kurs unterwegs, ne? Erzähl mal, wie bist du denn jetzt auf deinen Modeshop gekommen? Und vor allen Dingen sind zwei und, ach, es sind so viele Fragen. Erzähl noch mal kurz den Namen, die Werbung dürfen wir ja machen. Und wie ist der Name zustande gekommen? Fangen wir mal so an.
Also, ich habe ja was ganz anderes gemacht, ne? Ich habe ja BWL studiert und wollte eigentlich Wirtschaftsprüferin werden, aber dann dachte ich mir, gut, dann arbeite ich 60, 80 Stunden die Woche und möchte irgendwann auch eine Familie gründen und Kinder haben und das funktioniert so nicht. Naja, ich habe halt während des Studiums viel gejobbt und habe dann am Ende, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, ein Jobangebot bekommen für Abercrombie & Fitch, war dann dort 3 Jahre als Manager. Habe ich dort gearbeitet.
Das ist der Laden, wo es immer so stark nach Parfum riecht, ne?
Genau, wo es genau und wo es ja so dunkel war und und mit den Bodyguards, aber das ist ja auch schon Ewigkeiten her.
War das Bodyguards oder halbnackte Models, die dann da immer standen?
Ja, halbnackte Models, die als Bodyguard getarnt waren.
Und deswegen hast du dann da gearbeitet. Ja, ja. Okay.
Das hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber ich wollte auf jeden Fall was Eigenes machen und habe mich in die Selbstständigkeit getraut und habe eine Damenboutique aufgemacht vor 7 Jahren in Winterhude, meine erste Boutique. Am Anfang habe ich die Klamotten nur eingekauft aus Italien und daher kam auch der Name zustande, Giulietta. Ich wollte halt einen weiblichen Namen haben. Ich dachte, Mode aus Italien, von daher Romeo und Julia, Giulietta, es ist halt so schön romantisch. Ja, und so ist Giulietta dann entstanden. Am Anfang habe ich die Sachen nur eingekauft. Irgendwann habe ich dann gemerkt, gut, Ware einkaufen macht nicht so viel Spaß, weil ich halt im Laden gearbeitet habe, mit den Kunden geredet habe und gemerkt habe, wonach die Kunden gesucht haben und das Angebot war leider nicht da. Dann habe ich angefangen, die Klamotten zu designen. Ja, ich bin viel rumgereist.
Aber das hast du ja jetzt auch nicht durch YouTube-Videos gelernt, ne? Oder hast du einfach nur T-Shirts bedruckt oder was heißt Design jetzt im Konkreten?
Also ich habe ich habe ja viel Kundenkontakt gehabt und wusste einfach, okay, wo sind die Problemzonen der Frau? Weil als Frau möchte man sich natürlich auch schön fühlen, hübsch fühlen und man hat ja so ein paar Problemzonen, die man gern verstecken möchte. Für jede Frau gibt es vielleicht einen anderen Schnitt, was besser passen würde. Von daher wusste ich, okay, wo ist die Nachfrage und was fehlt dann? Ich war halt auch viel auf Reisen und habe mir da eben die Stoffe ausgesucht und habe das einfach, das, was ich eben noch im Kopf hatte von den Kunden, wonach die gefragt haben, ich habe es einfach gemalt auf einem Blatt Papier. Ich habe mir Schneider ausgesucht, die Stoffe ausgesucht und habe gesagt, gut, schneidet mir das bitte mal zusammen. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe es auf YouTube gegoogelt. Also
aber
im
jetzt
Internet
haben wir
findet
ja so
man viel.
Aber jetzt haben wir so viel über Problemzonen gesprochen, oder du? Das ist ja jetzt kein Problemzonenladen, ne? Also das ist ja schon sehr, sehr modisch und wirklich tolle Sachen. Soweit ich das beurteilen kann, man sagt mir jetzt nicht unbedingt viel Ahnung von Damenmode nach.
Nein, also es geht nicht nur um Problemzonen, weil, ne, also es ist ja alles ziemlich das, was ich designe. Also es sind ja viele Kleider dabei, Business-Outfits, Blusen designe ich ziemlich gerne. Die sollen halt für den Alltag gut gebraucht sein und man muss sich eben schön fühlen. Und das ist eben wichtig in der Mode und nicht nur das, was man auf dem Laufsteg sieht, weil, ja, das sieht man meistens nicht auf der Straße. Das muss so eben alltagstauglich sein.
Und das war deine Realität bis Ende des Jahres und dann kam der Lockdown. Und wie macht man dann leckere Törtchen? Bist du sowieso Hobbybäckerin oder hast du das im Blut, weil deine Mutter viel gebacken hat? Oder wie kamst du dazu?
Um ehrlich zu sein, das letzte Mal, als ich gebacken habe, war mit 16. Als ich noch zu Hause bei Mama gewohnt habe. Und
das heißt, es gibt für mich auch Chancen, tatsächlich auch noch mal eine Bäckerei aufzumachen. Bei mir ist das auch schon sehr viel, sehr lange her. Okay, und da hast du wieder YouTube-Sachen angeguckt oder wie?
YouTube.
Oder bist du irgendwelchen Influencern gefolgt?
YouTube, Pinterest, Instagram. Also ich hab mich immer schon sehr für Essen begeistern können. Ich liebe Essen, ich liebe gutes Essen und ich hatte immer meine Idee, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt und ich habe es einfach gemacht. Natürlich hat am Anfang einiges nicht ganz geklappt, aber dann habe ich ein paar Rezepte eben nochmal herumprobiert und bis ich gesagt habe, okay, jetzt sieht es schön aus, jetzt schmeckt es auch gut, so kann ich es verkaufen. Das war natürlich wahnsinnig viel Arbeit, das habe ich jetzt nicht gedacht, weil ich selbst im Laden stehe und nach Feierabend gebacken habe und direkt nach dem Aufstehen, bevor ich den Laden aufgemacht habe, gebacken habe. Aber
jetzt bist du Wirtschaftsprüferin geworden, weil du keine 60- bis 80-Stunden-Woche haben wolltest. Wie sieht denn jetzt dein Kontingent aus? Ich meine, du hast ja 6 Tage offen. Da kommst du auch noch auf 60.
Ich habe sieben Tage offen.
Du verkaufst Sonntag jetzt auch Kuchen, alles klar. So, und auf wie viele Stunden kommst du jetzt?
Ich stehe um 7 Uhr.
Hast du auch mit Zitronen gehandelt, ne?
Naja, ich stehe um 7 Uhr auf. Ich habe 2 Hunde, gehe mit den beiden Hundis raus. Dann gehe ich einkaufen, dann fange ich an zu backen und dann bin ich im Laden. Und vor 22 Uhr komme ich nicht aus dem Laden raus.
Wie lange willst du das Pensum denn durchhalten? Also sehnst du dich dem jetzt auch der Normalität her oder schmeißt du die T-Shirts jetzt aus dem Laden und machst du noch Backzeug?
Also backen tue ich momentan jetzt nicht mehr so viel, weil was ich jetzt anbiete, hauptsächlich sind Bubble Waffel und Soft Ice.
Du hast schon wieder dein Konzept geändert. Okay.
Natürlich. Man muss mit der Zeit gehen. Also ich muss ehrlich sagen, das Backen, das war ziemlich zeitaufwendig und die Leute waren sehr skeptisch. Natürlich, echt? Die sind lang gegangen, die haben sich das angeguckt, aber die waren natürlich okay. Es gibt hier an der Schanze natürlich auch sehr viele andere Cafés oder Shops.
Ich glaube, es gibt noch 2 andere Cafés neben dir.
Ja. Ganz genau.
War ein Scherz für die Außenstehenden. Hier ist jeder dritte Laden, glaube ich. Gibt es mindestens Latte Macchiato. Nur nicht in der Guten-Leute-Fabrik.
Ganz genau. Ja. Und deswegen dachte ich, okay, ich bin eine von vielen, also muss ich irgendetwas machen, was keiner hier hat. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, Bubble-Waffeln mit Softeis anzubieten.
Aber was sind denn jetzt Bubble-Waffeln? Ich komme ja nur aus Niedersachsen und komme nicht so weit rum, bin ja hier in Hamburg leben geblieben. Wo kommen jetzt Bubble-Waffeln her? Das andere Bubble-Zeug, Bubble-Tea oder so, gab es, glaube ich, aus Korea, ne?
Bubble-Tea kommt aus Taiwan.
Oh,
Aber ich glaube, in Asien gibt es das überall, also auch in Korea, in Hongkong. Und Bubble Waffel kommt ursprünglich aus Hongkong, die kenne ich auch, weil ich die dort auch gegessen habe. Das sind so Bubble, also so kleine Bläschen, die aneinander gekettet sind, also die hängen aneinander fest und die kann man auseinandernehmen, abbrechen. Das Besondere an den Bubble Waffel ist, dass die außen halt schön knusprig sind und innen schön weich. Und das ist eine Bubble-Waffel. Ich biete die Bubble-Waffel mit Softeis an. Das Softeis ist komplett selbst gemacht von mir, ohne Chemie.
Sehr gut.
Das habe ich auch nicht gelernt.
Sag mal, und Bubble-Waffeln gibt es jetzt nicht nur in Hongkong und Hamburg, sondern haben die irgendeine Zwischenstufe erlebt? Oder bin ich einfach nur zu doof und gibt es sie auch in Barmbek und Wandsbek? Oder
bist du die Erste? Nein, ich glaube, mittlerweile gibt es die auch. Also es ist, man muss ehrlich sagen, das ist ein Trend, Social Media, Instagram, Food. Ja. Und heutzutage, seit Corona sind die Leute viel verstärkter auf Social Media, viel am Handy und da informieren sie sich. Und Bubble Waffel ist momentan halt im Trend. Ich glaube, die Bubble Waffel gibt es auch woanders, klar. Und die gibt es natürlich auch, ich glaube, in Barmbek oder ich habe heute von einem Kunden gehört, die gibt es auch hier bei mir ganz in der Nähe. Gut, natürlich kann jeder Bubble-Waffel
anbieten. Ja, ich nicht, schon mal.
Doch, du kannst es
auch. Und die werden in so einem Waffeleisen gemacht oder werden die frittiert oder wie funktioniert das?
Die werden in einem speziellen Bubble-Waffeleisen hergestellt. Also es ist wie ein normales Waffeleisen, nur die Form ist eben anders.
Okay.
Und der Teig ist auch ein bisschen anders als so ein normaler Waffelteig.
Sag mal, also wir haben ja über dein Arbeitspensum gesprochen. In Wahrheit ist mir das ja nicht völlig fremd, irgendwie tatsächlich einen langen Arbeitstag zu machen, weil es einem richtig Spaß macht. Und das hört sich ja bei dir auch so an. Aber gibt es denn trotzdem mal so Zeit zum Ausspannen? Oder wann suchst du dir die Ideen? Bist du dann eher so eine Nachteule noch und setzt dich nochmal eine Stunde vor den Rechner und guckst bei Instagram und so weiter? Oder wie läuft das?
Also die Ideen suche ich mir tatsächlich, wenn ich um 23 Uhr im Bett bin. Dann mache ich nochmal eine halbe Stunde Social Media Marketing und suche mir da nochmal Inspiration.
Na, das ist aber nicht gut. Ne? Man soll ja sein Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, damit man dann irgendwann zur Ruhe kommt.
Ja, natürlich. Ich weiß. Also wirklich alles, was ich vorher gemacht habe, vor Corona, auch der Alltag, der hat sich komplett verändert.
Und du kannst das wahrscheinlich ja nicht sagen, weil im Grunde jagst du wahrscheinlich dem nächsten Trend schon wieder hinterher. Aber wirst du denn zu den Klamotten zurückkehren und das dann ausschließlich machen? Oder hast du da jetzt gerade auch im Grunde agierst du ja gerade wie so ein großer Pop-Up-Store, der alle drei Wochen irgendwie seine Kollektion verändert, ne? Oder sein Angebot?
Eigentlich nicht. Ich wollte schon immer in die Richtung Gastronomie gehen. Es hat mir natürlich auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Klamotten zu designen. Und wenn ich selber im Laden stehe und sehe, dass die Kunden das anhaben und die fühlen sich richtig schön damit, das bereitet mir natürlich sehr viel Freude. Aber man muss ehrlich sagen, wie es ist heutzutage, also man hat einfach diese großen Online-Giganten, und es ist ziemlich schwierig, als kleine Boutique da mithalten zu können. Ich habe jetzt auch einen Online-Shop aufgemacht, aber das ist ja, das Leben ist einfach online. Die Leute bestellen mehr online und es ist ziemlich schwierig, da langfristig überleben zu können als Boutique. Und deswegen hatte ich mir vorher sowieso schon Gedanken gemacht, was passiert denn als nächstes? Und jetzt habe ich einfach reagiert und ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass die Leute die Bubble-Waffel so gut annehmen. Aber meine Idee ist es jetzt nicht, das nach 2 Wochen zu verwerfen und dann was anderes zu machen.
Na gut. Ich drücke dir sehr die Daumen. Ich kann nur sagen, halte durch, weil das hört sich ganz toll an, wie du über deinen Beruf und deine Arbeit und diese vielen Ideen sprichst. Und insofern rufe ich die Hamburgerinnen und Hamburger auf, esst mehr Bubble-Waffeln und kauft Klamotten bei Tim Pfann. Also, alles Liebe, schöne Grüße in die Schanze und bis bald, sage ich mal. Ahoi.
Danke, Lars. Bis dann. Ciao.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.